Wir wollen also uns auf Gottes Wort konzentrieren. Wir sind auf dem Kurs Richtung Johannesevangelium und wir nähern uns ganz langsam, indem wir erstmal uns bewusst machen, wie das Leben unseres Herrn Jesus abgelaufen ist, weil Johannes, der schreibt in hohem Alter und er setzt voraus, dass wir Matthäus, Markus und Lukas kennen, dass wir ein klares Bild davon haben, wie der Herr Jesus gelebt hat in seinem kurzen, aber intensiven Leben. Und deswegen sind wir gerade dabei, uns dieses perfekte Leben anzusehen, und zwar in 5 Etappen. Und heute steigen wir dann bei der 3. Etappe ein und gehen bis zur Himmelfahrt des Herrn Jesus. Ja, Gottes Wort ist eine edle Gabe, aber wir können uns nicht einfach irgendwie dem Wort nähern, sondern Petrus sagt, wir sollen ablegen alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und so lasst uns beten, dass Gott unser Herz reinigt, sodass wir auch imstande sind, sein Wort zu empfangen. Vater im Himmel, danke für dein heiliges Wort, das du gesprochen hast und das unverändert dasteht. Du hast es aufschreiben lassen durch heilige Männer, die du dafür beiseite gesetzt hast, obwohl sie nicht sündlos waren. Und so danken wir dir, dass dein Wort aber irrtumslos und vollkommen ist. Denn du stehst über der Sünde, über dem Bösen. Du bist stärker und du bist Retter. Danke, dass du auch diese Männer errettet hast, die es aufgeschrieben haben, die als ehrliche, aufrichtige Zeugen schreiben. Und danke, dass du allein fähig bist, unser Herz zu reinigen durch Jesus Christus, deinen Sohn. Und so bitte, entferne alle Bosheit und allen Neid und alle Verleumdung, Heuchelei. Und mach uns willig und begierig, dein Wort aufzunehmen. Und dein Wort ist dein Sohn. Er ist das Wort. Und auf ihn wollen wir blicken mit geöffneten Augen. Bitte hilf uns sehen, die Wunder in deinem Wort. Amen. Letzte Woche stellte ich einer KI die Frage, wer ist der perfekte Mensch? Nun, als Antwort bekam ich Folgendes. Wer ist der perfekte Mensch? Zitat, die kurze, ehrliche Antwort, den gibt's nicht. Und genau das ist irgendwie beruhigend. Smiley. Je nach Blickwinkel sieht der perfekte Mensch völlig anders aus. Und dann folgten verschiedene Beispiele. Der perfekte Mensch könnte einer sein, der realistisch ist in Bezug auf seine Unvollkommenheit, einer, der gut angepasst ist an die gerade gültige Norm oder jemand, der besonders mitfühlend ist. Und dann zitiere ich weiter. Ein schöner Gedanke ist dieser. Der perfekte Mensch ist nicht fehlerfrei, sondern fähig zu reflektieren, zu wachsen und zu lieben, trotz Fehlern. Nun, unten drunter stand, KI kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen. Nun, diese KI-Antwort fasst treffend zusammen, was wir Menschen, wir alle von Natur aus glauben wollen. Wir wollen glauben, den perfekten Menschen gibt es nicht. Wir wollen glauben, auch fehlerhafte Menschen können perfekt sein. Nobody is perfect. Nun, genau deswegen brauchen wir die Bibel, weil die hätte sich kein Mensch von Natur aus ausgedacht. Die Bibel zeigt uns den Maßstab Gottes und Licht in unser Dunkel. Und darum habe ich auch der KI geantwortet. Ich habe ihr geantwortet, lies mal 1. Petrus 2, Vers 22. Dort steht, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Nun, wer ist damit gemeint? Jesus. Er hat keine Sünde getan und kein Betrug ist in seinem Mund gefunden worden. Es gibt den perfekten Menschen und er hat schon auf dieser Erde gelebt. Und er ist gekommen, weil wir ihn brauchen, weil wir eben nicht vollkommen sind. Und uns fehlt nicht nur so ein kleines bisschen bis zur Perfektion, sondern wir haben völlig versagt. Aber der Vollkommene, der kam, um uns zu retten. Und das ist die gute Botschaft. Gott rettet durch den Glauben an den vollkommenen Menschen, der gleichzeitig Gottes Sohn ist. Du kannst aber nicht glauben an den, den du nicht kennst. Und deswegen betrachten wir heute das Leben des Vollkommenen. Wir müssen ihn kennen, um an ihn zu glauben. Und so schauen wir auf sein Leben in 5 Etappen. Das steht nicht so in der Bibel, dass man das genauso einteilen muss. Das ist mein Verständnis. Und jetzt sehen wir gleich nochmal hier im Überblick die 5 Etappen. Die 5 Etappen, die beginnen mit seiner Geburt. Und dann haben wir, Dankeschön, da sehen wir also, seine Geburt ist ein Ereignis und das ist auch schon die erste Etappe, die betont wird. Zweitens, diese lange Zeit, sein Großwerden, wo wir wenig erfahren über den Herrn Jesus und wie er gelebt hat. Wir erfahren aber, dass er richtig priorisierte, seinen Eltern gehorchte und dass er auf perfekte Weise lernte. Und wir sehen auch, dass er am Ende dieses Großwerdens, da wurde er vom Teufel versucht. Und da, wo Adam versagte in der Versuchung, da hat Jesus Christus bestanden. Und deswegen war er auch bereit, öffentlich aufzutreten. Und wozu? Zum Lehren. Und das fasst diese 3,5 Jahre Dienst zusammen, bevor er dann in besonderer Weise litt, sein Leiden am Kreuz, das uns rettet, und dann seine Auferstehung, die bewies, dass er der Sohn Gottes ist, sein Triumph. Danke, das ist also der Überblick, und wir wollen nochmal uns erinnern an das, was wir gehört haben, seine Geburt. Das war die erste Etappe. Wir haben gesehen, schon die Geburt Jesu zeigt, dass er der wahre Sohn Gottes ist, denn er wurde durch die Jungfrau Maria geboren. Aber gerade weil er Gott selbst ist, ist es so überraschend, dass er so niedrig kam. Wenn ihr daran denkt, wie er in dem unbedeutenden Dorf geboren wurde, wie er dann in die Futterkrippe gelegt wurde, weil kein Raum im Gastzimmer frei war, dass er die wenig geachteten Hirten als seine ersten Gäste hatte und die armen Eltern konnten sich nicht mal ein Schaf leisten als Opfer. Und er wurde verfolgt. Das ist aus meiner Sicht so das Heftigste. All das andere, das kann man ertragen, aber dass schon seine Eltern mit ihm fliehen mussten vor Verfolgung in ein fremdes Land, wo Gottes Name nicht geehrt wird, das ist sehr heftig. Und so sehen wir, Gottes Sohn kam, um sich zu erniedrigen. Nur so kann er uns von Sünde retten. Und nochmal die Erinnerung an die zweite Etappe, sein Großwerden. Sein Großwerden zeigt, dass er ein Erwachsener werden musste, um Gottes Plan zu erfüllen. Und so ist er aufgewachsen auf perfekte Weise. Er hat immer mehr dazugelernt und in allem Gehorsam gelernt. Er hat richtig priorisiert. Und es war für ihn kein Konflikt, zuallererst Gott, dem Vater, zu folgen und gleichzeitig sich seinen Eltern unterzuordnen. Und somit zeigt er das perfekte Kind, den perfekten Jungen. Und das ist so ermutigend für uns, weil wir haben alle in diesen Lebensphasen versagt und nicht Gott gehorcht. Und deswegen brauchen wir einen vollkommenen Stellvertreter. Und so trat er auf, um drittens zu lehren. Wir sehen also die dritte Etappe, sein Lehren. Und das fasst seine 3,5 Jahre Dienst zusammen. Und er lehrte die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes auf Erden, die kommen wird. Und wie lehrte er? Auf 3 verschiedene Weisen. Das erste ist, dass er diese Botschaft bekannt machte durchs Predigen. Er machte die Botschaft bekannt. Und zweitens gab er die Beweise dafür, dass sie wahr ist, indem er Wunder tat, indem er heilte. Da haben wir letzte Woche aufgehört. Und da möchte ich noch was hinzufügen. Und zwar die Frage, warum zeigen gerade Heilungen von Krankheiten und Behinderungen, warum zeigen die gerade, dass die Botschaft von der Königsherrschaft wahr ist? Nun, die Antwort liegt im Alten Testament und da möchte ich euch auf 2 Stellen hinweisen. Die erste im Jesaja, Prophet, Kapitel 32, lesen wir: Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren. Und dann heißt es später: Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr zugeklebt sein, und die Ohren der Hörenden werden aufhorchen. Die Ohren der Hörenden werden aufhorchen. Und das Herz der Unbesonnenen wird Einsicht gewinnen. Und die Zunge der Stammelnden wird geläufig und verständlich reden. Seht ihr, also hier wird prophezeit, der König regiert und dann in seiner Regierungszeit werden die Augen aufgetan, werden die Blinden sehen, werden die Lahmen gehen und werden die Tauben hören. Also diese Heilungen sind verknüpft damit, dass der König, der Messias, regiert. Eine zweite Stelle, 3 Kapitel später in Jesaja 35, dort sehen wir folgende Worte: Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben: Seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Seht ihr, der Messias, wenn er kommt, dann bringt er Gottes Rache und Vergeltung. Nun, was hat der Herr Jesus gebracht? Was sagt Johannes? Der Sohn ist nicht gekommen zu richten, sondern zu retten, was verloren ist. Also, diese Rache und Vergeltung ist noch gar nicht gekommen und somit auch noch nicht sein Königreich mit Heilung von Blindheit, Taubheit, Lahm, von Lähmung. Das alles war eine Vorschau, denn hat der Herr Jesus nicht selbst gesagt, dass wir die Zeiten und Zeitpunkte seines Königreiches nicht kennen? Ja, das hat er gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Und als Gläubige warten wir darauf, dass dieses Königreich kommt. Aber wir sehen in den Wundern bewiesen, dass der Herr Jesus Christus dieser König ist. Darum lass dir bitte nicht einreden, dass wir als Kinder Gottes immer gesund sein müssen. Falsche Lehrer, die solches verkünden, müssen entweder tricksen oder sie brauchen die Hilfe von Dämonen. Dämonen durften schon zu Jesu Zeit Krankheit verursachen. Denkt einmal an Matthäus 12, Vers 22, wo es heißt, dass ein Dämon verursacht hat, dass einer blind und stumm war. Und nun, wenn ein Dämon den Menschen verließ, dann war auch diese Behinderung oder diese Krankheit, diese Taubheit, Stummheit, Blindheit weg. Und so hat es vorgegaukelt, dass der Heiler Heilungskräfte hat. Und das könnten Dämonen auch heute noch tun. Aber das Gute ist, nur bei unerlösten Menschen. Woher wissen wir das? Nun, als Kinder Gottes können wir ganz sicher nicht von Dämonen besessen sein. Deswegen wissen wir, wenn wir krank sind, dass es nicht ein Dämon ist. der das verursacht. Das sehen wir in der Schrift mehrfach bewiesen. Und die Stellen dazu findet ihr im Gemeindeblatt von der letzten Woche. Also wir sehen, wie das wundersame Heilen durch die Apostel merklich abnimmt. Vor seiner Festnahme, die dann zu seinem Tod führte, ließ der Apostel Paulus seinen Freund Trophimus krank zurück. Er konnte ihn nicht heilen. 2. Timotheus 4, Vers 20. Und er freute sich auf das himmlische Reich Jesu Christi. 2. Timotheus 4, Vers 18. Also nein, nicht unser Gesundsein zeigt, dass wir das Reich Gottes erben werden, sondern unser Vertrauen auf Christus und unser Gerettetsein von der Sünde. Das zeigt, dass wir das Reich Gottes erwarten. Das also zu dieser zweiten Weise, wie Jesus lehrte, sein Beweisen. Und jetzt kommen wir zur dritten Weise, wie er lehrte. Jesus lehrte seine Jünger und brachte ihnen bei, wie sie der Botschaft entsprechend lebten und sie ebenfalls verbreiteten. Nun, welche Botschaft verkündigt Jesus immer wieder? Was sagt er immer wieder? Folgt mir nach. Und so ist Rettung nicht nur Befreiung vom Bösen, nicht nur Umkehr von der Sünde zum Guten, sondern es ist ein neues, gehorsames Leben, das Gott gefällt. Darum geht es. Nicht nur, dass ich meine Schuld nicht mehr habe, sondern dass ich jetzt so lebe, wie es Gott gefällt. Es geht also um eine neue Lebensweise. Und darum lehrt Jesus von Anfang an durch das Beibringen. Ja, er lehrt durch das Beibringen. Und wie sieht das praktisch aus? Nun, Jesus beruft Jünger. Und was ist ein Jünger? Was bedeutet das Wort? Ein Lernender. Ein Jünger ist ein Lernender, der von dem perfekten Lehrer Jesus lernt. Und ein Jünger Jesu lernt als ein neuer, geretteter Mensch. Man kann das Christsein nicht lernen, man kann es nur in erster Linie empfangen. Ja, das haben wir in der Bergpredigt schon gesehen. Man muss erst ein neues Wesen sein und dann kommt das neue Leben. Das kann man lernen, das neue Leben. Aber das neue Wesen, die neue Natur, die kannst du nicht lernen. Die kannst du nur geschenkt bekommen. Und das war der Fall bei Jesu Jünger. Und Jesus bringt bei, indem er beruft. Und da gehen wir mal zu Lukas Kapitel 5. Wir wollen also Beispiele dafür sehen in den Evangelien. Und da wir ja viel durch das Matthäusevangelium gehen, habe ich das Lukas-Evangelium gewählt, dass wir dort ein paar Verse lesen, wie Jesus seine Lehre beigebracht hat. Und zuallererst musste er berufen. Und das sehen wir hier bei Simon, dem Fischer. Jesus fordert diesen Fischer heraus, ihm praktisch zu glauben. Er nicht so theoretisch glaube, dass ich der Sohn Gottes bin. Glaubst du, dass ich eine Einheit bin aus Gott und Mensch, die nicht vermischt ist und doch eins ist? Glaubst du das? Nein, das ist natürlich auch wichtig, aber er fordert ihn praktisch heraus. Simon ist Fischer und er weiß, wann man fischt. Und es war gerade nicht die Zeit zum Fischen. Es war total ungünstig, jetzt fischen zu wollen. Aber Jesus fordert ihn heraus, wirf jetzt die Netze aus. Das sehen wir hier in Lukas 5. Fahre hinaus, Vers 4, auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Simon kann das nicht verstehen, aber er sagt, auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Vers 8, Lukas 5, Vers 8. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wir sehen, Simon hat einen großen Schrecken vor Jesus bekommen, weil er seine Macht gesehen hat. Und er weiß, diese Macht, die gehört nur Gott. Und Gott ist wie? Gott ist heilig. Er ist abgesondert von allem Geschöpf und von allem Bösen, was dem Geschöpf anhängt. Aber gerade diese Sündenerkenntnis und diese Gottesfurcht, die sind die Voraussetzungen dafür, dass Simon Jesus nachfolgen kann, dass er von ihm lernen kann. Das ist also etwas Gutes, diese Furcht zu haben vor Gott und seine Sünde wirklich zu erkennen. Und so seht ihr in Vers 10 Jesu Antwort. Er sagt nicht, ja, du bist wirklich ein sündiger Mensch. Du bist so böse und ich will nichts mit dir zu tun haben. Schaut, was Jesus antwortet, was er wirklich antwortet in Vers 10. Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Wer seine Schuld verheimlicht vor Gott, der muss sich wirklich fürchten, denn er hat keinen Ausweg vor Gottes Strafe. Aber wer seine Sünde bekennt und wer sie vor Gott bekennt, der findet Gnade und Erbarmen. Der findet die Worte, fürchte dich nicht. Und der findet einen Auftrag, du sollst Menschen fangen. Und so sehen wir, dass sie in Vers 11, sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Und das bedeutete jetzt, Jesus auf seinen Wanderungen zu begleiten. Das sehen wir in Kapitel 8, Vers 1, wo es uns beschrieben wird, was sie jetzt taten, die er berufen hat. Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte und die 12 waren mit ihm. Also, sie haben mitgehört, was er gesagt hat, sie haben mitgeschaut, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und das bedeutete auch, dass Jesus sie besonders belehrte. Das sehen wir in diesem Kapitel in Lukas 8. Denn hier sehen wir in Vers 4, wie eine große Menge zusammenkam und er in einem Gleichnis sprach. Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, damit die Zuhörer ihn nicht verstanden. Ja, er hat Gleichnisse verwendet, damit sie ihn nicht verstanden. Damit sie nachfragen mussten. Und die Jünger, die haben nachgefragt, was bedeutet das? Und so erklärte er den Jüngern diese Elemente der Bildergeschichte und was die Aussage ist. In Vers 10 sagt Jesus zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Nachfolge bedeutet auch, den Dienst, den der Herr Jesus tut, selbst nachzuahmen. Und das sehen wir in Kapitel 9. Dort, in den Versen 1 bis 2, lesen wir, Lukas 9, Vers 1 bis 2, er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heiligen. Zu heilen. Wie hängt das nochmal zusammen? Reich Gottes ist die Botschaft, die Heilung ist der Beweis dafür, dass die Botschaft wahr ist. Und das sollten also auch die Nachfolger ausführen. Sie machen die frohe Botschaft bekannt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und zwar für alle, nämlich sie sollten in alle Dörfer gehen. Nun, wie geht das, dass jetzt die Jünger auf einmal auch Dämonen austrieben und Kranke heilten? Wie geht das? Nur durch die Kraft von Jesus Christus. Er hat ihnen diese Vollmacht gegeben. Er hat sie befähigt. Er hat erlaubt, dass sie das auch tun durften und hat ihnen diese Macht übertragen. Nun schließlich bedeutet Nachfolge auch Rückzug und Erholung vom Dienst. Das ist schön zu sehen, oder? Also Jesus ist kein Sklaventreiber, der Sklaven antreibt und ausnutzt. Er ist der Herr und wir sind seine Sklaven, aber er sorgt sich um uns und er verlangt nichts Unmögliches. So sehen wir, dass seine Nachfolger sich auch erholen dürfen und Ruhe haben dürfen. Nun, weil Jesus wahrer Mensch ist, kann er sich gar nicht für jeden Jünger gleich viel Zeit nehmen. Er kann nicht jedem dieselbe Aufmerksamkeit schenken. Und so sehen wir, dass er eine große Menge an Jüngern hat. Das steht in Lukas 6, Vers 17. Da sehen wir eine große Menge Jünger. Dann sehen wir, dass er eine ausgewählte Anzahl von 70 Jüngern hatte. Und dann hatte er natürlich die 12 mit Namen bekannten Jünger. Also eine große Menge, er hatte 70 und er hatte 12. Und genau mit diesen 12 Jüngern zog er sich am Ende der 3 Dienstjahre in den höheren Norden zurück. Also ich meine jetzt nicht Norwegen oder so, sondern im Norden Israels, dort in Galiläa. Und er wollte sie vorbereiten für die Zeit, wenn er nicht mehr bei ihnen auf der Erde ist. Und so sehen wir, dass in dieser Zeit Jesus sie herausforderte: Was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus, er spricht für die Jünger und sagt: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann redet Jesus von seinem gewaltsamen Tod. Und da widersprach ihm Simon Petrus. Und Jesus antwortete ihm: Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesus musste unverdient leiden. Nur so konnte er Sünder retten. Nur so kann überhaupt irgendjemand ins Reich Gottes kommen. Und nur so hat die frohe Botschaft Gültigkeit. Sonst wäre all das, was Jesus verkündigt hat, einfach nur wie ein Lufthauch. Es wäre nichts. Es wäre nur Gerede. Es hätte keine Substanz, keine Gültigkeit. Er musste nach Jerusalem gehen, um zu leiden. Unverdient und stellvertretend. Und darum schauen wir jetzt auf die 4. Etappe im Leben des Vollkommenen. Viertens, sein Leiden. Was ist ein anderer Name für Jesus Christus? Das Lamm Gottes. Ja, das Lamm Gottes steht nicht für seine, unbedingt für seine sanfte Art. Er ist ein sanfter Mensch, aber er ist gekommen, um zu sterben als unschuldiges Opfer. Ein anderer Name, der mir einfällt, ist Mann der Schmerzen. Er ist ein Mann der Schmerzen. Sein ganzes Leben ist gekennzeichnet von Schmerz. Schmerz, von Anfang an sehen wir, er musste mit seinen Eltern fliehen. Schmerz zu sehen, wie seine Brüder aufwuchsen und wie sie sündigten. Schmerz darüber, dass vermutlich sein Vater, auch sein irdischer Vater, vorzeitig starb. Wir lesen nichts mehr von ihm. Also als Halbwaise groß wurde. Und dann sehen wir Schmerz darüber, dass seine Jünger ihm nicht auf ihn hörten, dass sie so selbstsüchtig waren. Aber jetzt kommen wir zu dem Leiden, was wirklich Sünden wegnehmen kann. Das Leiden am Kreuz. Nun, wie kam es dazu? Jesus reiste zum Gedächtnisfest der Befreiung Israels, zu dem Passa, nach Jerusalem. Und die Menschen, die empfingen ihn gebührlich wie einen König. Ja, sie riefen Hosianna, dem Sohn Davids. Und sie breiteten ihre Decken und Kleider aus und die Palmzweige, wie es eigentlich auch passend war für ihn. Und er ging auch in den Tempel, der ihm gehörte, und lehrte die Wahrheit. Aber er wurde von den religiösen Führern, den Juden, gehasst. Und sie versuchten, ihr wisst das, sie versuchten ihn durch Fangfragen zu überlisten, um ihn auch nur einen Irrtum nachzuweisen. Aber ohne Erfolg. Und dann planten sie seine Ermordung. Aber nur nicht an einem bestimmten Tag. Nur nicht am Passa. Aber dann ausgerechnet am Abend vor dem Passa bot sich die Gelegenheit, als Jesu Jünger, der Judas, bereit war, ihn zu verraten. Was heißt das? Nun, er war bereit, das Geheimnis zu verraten, wo Jesus sich immer wieder privat mit seinen Jüngern traf, nämlich in einem bestimmten Garten. Und so kommt es in diesem Garten zu seiner Gefangennahme. Es kommt zu seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane. Wisst ihr, was Gethsemane bedeutet? Wörtlich Ölpresse. Der Herr Jesus ging also in die Ölpresse. Öl wird gepresst mit schweren Gewichten. Man packt also die Oliven. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau vor Augen, aber ich weiß noch, dass es wie so ein Hebel ist. Also man packt die dort am Ende des Hebels, da sind wahrscheinlich Steine übereinander, da packt man die Oliven rein und dann hat man einen langen Hebel und dann hängt man an diesen Hebel Gewichte und dann drückt der Hebel nach unten und die Oliven werden zerquetscht. Nun, so war Jesus in der Presse. Er wusste, was auf ihn wartete. Nach Gottes perfektem Plan sollte er, der Sohn Gottes, den heiligen Zorn Gottes über die Sünde auf sich nehmen. Und zwar für viele Sünder. Und so sehen wir in Lukas 22, wie er im Garten ist, in der Ölpresse. Und er betet. Überhaupt zeigt uns das Lukas-Evangelium, wie häufig der Herr Jesus betete. Er betete in allen Lebenslagen. Er betete, als er von Johannes getauft wurde. Er betete oft einsam auf einem Berg. Er betete, bevor er die Jünger auswählte. Er betete, als er verklärt wurde auf dem Berg der Verklärung. Und er betete natürlich im Garten Gethsemane. Und er betete so heftig, wir sehen das in Vers 44 in Lukas 22, in ringendem Kampf und immer inbrünstiger, sodass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, die auf die Erde fielen. Er schwitzte Blut. Da war doch noch niemand. Da war keiner, der ihm ein Schwert vor die Brust hielt. Da war keiner, der ihn anklagte. Kein Mensch zumindest. Warum hat er so gelitten? Er hat nicht den Teufel gefürchtet, nicht die Menschen, nicht das Kreuz, sondern den Zorn seines Vaters. Und darum betet er auch in Vers 42, Vater, wenn du diesen Kelch, der Kelch ist ein Bild für den Zorn Gottes, wenn du diesen Kelch, diesen Zorn von mir nehmen willst. Der Satz ist gar nicht zu Ende gesprochen. Also er sagt praktisch, wenn es irgendeinen Weg gibt, wenn ich irgendwas tun kann, wenn nur dieser Zorn nicht auf mich kommt. Ich tue alles. Aber dann sagt er, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und damit sehen wir, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Als Gott könnte er dieses Gebet nicht sprechen. Wenn er nicht menschliche Natur angenommen hat, könnte er nicht sagen, nimm das von mir. Aber als wahrer Mensch, da ordnet er seinen Willen dem Vater bewusst unter. Und das sehen wir hier erst, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und diese beiden Naturen haben sich nicht vermischt. Seine Menschheit ist nicht auf einmal göttlich geworden und seine Göttlichkeit ist nicht menschlich geworden. Und doch ist er eine Person. Er sagt, er spricht von sich. Wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst. Er sagt nicht, wenn du diesen Kelch von meiner menschlichen Natur nehmen willst. Nein, von mir. Er ist als wahrer Sohn Gottes eine Einheit mit menschlicher Natur geworden. Und so sagt er, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und nach seinem wiederholten Gebet tritt Judas mit einer bewaffneten Menge in den Garten und Jesus lässt sich gefangen nehmen. Er verteidigt sich nicht und er verbietet seinen Jüngern, Gewalt anzuwenden. Was machen die Jünger? Sie fliehen und lassen Jesus allein. Und Jesus lässt sich gefangen nehmen. Er hätte das in seiner göttlichen Kraft leicht verhindern können. Und er wird abgeführt. Wohin? Vor das jüdische Gericht zu seiner Verurteilung. Wir sehen jetzt seine Verurteilung in einem eiligen Prozess. Der eilige Prozess vor dem Hohen Rat der Juden ist von vorne bis hinten illegal. Die Uhrzeit ist illegal in der Nacht. Der Ort ist illegal. Tempel. Beziehungsweise, dass sie nicht im Tempel waren, sondern in einem privaten Haus. Die Zeugen, die sich widersprachen. Keiner konnte Jesus eine Sünde nachweisen und doch wollen sie ihn unbedingt verurteilen. Und so wird er schließlich dafür bestraft, dass er die Wahrheit sagt. Wofür wird er bestraft? Wir sehen es in Lukas 22, Vers 70. Lukas 22, Vers 70. Da sprachen sie alle, bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, denn ich bin es. Und das war ihre Anklage, dass er sich Sohn Gottes nennt. Und so wird er für die Wahrheit verurteilt. Aber die Juden dürfen niemanden hinrichten. Und so führten sie Jesus vor den römischen Statthalter Pontius Pilatus. Der ist aber nicht von der Anklage überzeugt. Er denkt, er ist unschuldig. Er findet keine Schuld an Jesus und will ihn freilassen. Aber er hat eine Schwachstelle. Pilatus mag seine Position. Er möchte nicht seine hohe Position als Statthalter verlieren. Er will keinen Aufruhr. Das würde in Rom ein schlechtes Licht auf ihn fallen lassen. Aber die Menge bleibt hartnäckig. Aufgewiegelt von den jüdischen Anführern fordern sie, schreiend, kreuzige ihn. Und Pilatus knickt ein. Lukas 23, Vers 24 sehen wir, da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden sollte. Sein Ansehen ist ihm wichtiger als die Wahrheit. Und so übergibt er Jesus ihrem Willen und der Grausamkeit der römischen Soldaten, die Jesus abführen. Pilatus, der war überzeugt, Jesus ist unschuldig, aber nicht die römischen Soldaten. Für die war er ein Hochverräter und so haben sie ihn behandelt. Lest mit mir Lukas 23, Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Der heilige Sohn Gottes hängt am Kreuz. Er ist entkleidet und entblößt. Seine Füße und Hände sind durchbohrt. Seine Glieder sind verrenkt und er kämpft um jeden Atemzug. Und Vers 35 sagt, und das Volk stand da und sah zu. Wen sehen sie dort? Und das ist auch meine Frage an dich. Jesus hängt am Kreuz. Wen siehst du dort? Siehst du einen Hochstapler, wie die Juden ihn gesehen haben? Einer, der große Worte macht, ich bin der Sohn Gottes, aber jetzt ist er machtlos. Siehst du einen Hochverräter, so wie die Römer? Sie haben oben angeschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. In anderen Worten, einer, der sich gegen den Kaiser stellt. Die Juden hatten einen König. Sie hatten ein Oberhaupt. Und mehrere sozusagen, Herodes über Galiläa und Pilatus in Jerusalem, aber nicht Jesus. Siehst du einen Hochverräter, einen angeblichen König, einer, der größer gemacht wird, als er ist. Alle reden von Jesus, aber er ist tot, er ist doch einfach nur ein Mensch gewesen. Wen siehst du in dem Mann am Kreuz? Einer weiß es. Der Verbrecher am Kreuz neben Jesus, der sagt in Vers 41, wir sind gerechterweise am Kreuz, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Er sagt, wir sind schuldig und wir werden bestraft für das, was wir verdienen. Aber Jesus hat nicht eine Sünde getan. Und dann bittet er Jesus in Vers 42, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Er hat sogar geglaubt, dass das Königreich noch nicht da ist, dass das kommt, dass das also in der Zukunft liegt, dass dieser Jesus, der dort hängt, dass es mit dem nicht aus ist, sondern dass der nach seinem Tod leben wird und wiederkommt und dann regiert, hat er geglaubt. Und dieser Glaube war ein rettender Glaube. Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann um 12 Uhr mittags wird es plötzlich finster, denn Gott verfinstert die Sonne. Jetzt trägt Jesus, Gottes Sohn, das Zorngericht anstelle von Sündern. In 3 Stunden wird er von Gott völlig verlassen. Das heißt, Gott der Vater zeigt ihm keine Liebe und keine Freundlichkeit mehr. Der Vater liebt immer den Sohn. Aber in diesem Moment war da kein Beweis, kein fühlbarer Beweis seiner Liebe und Freundlichkeit von Gott dem Vater. Jesus hat keine Hölle Leid ertragen, sondern die volle Hölle, wo man wirklich völlig von Gott verlassen ist. Und so bezahlt Jesus Christus stellvertretend die zigfache Verdammnis für alle von Gott aus Gnade erwählten Menschen. Wir haben es vorher gesungen. Kommt, preist und lobet unseren Gott, den Vater unseres Herrn. Er hat durch Christus uns erwählt, ja. Und für alle diese hat er bezahlt. Und als die Schuld ganz bezahlt ist, da gibt er selbst sein Leben auf. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das sehen wir in Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Er ist gestorben. Was für ein Mensch ist hier gestorben? Was sagt der Hauptmann? Der Hauptmann, der zuständige römische Hauptmann, bringt es auf den Punkt in Vers 47. Er pries Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Der perfekte Mensch. Und weil er gerecht war, deswegen blieb er nicht am Kreuz, um zu verrotten wie die anderen Gekreuzigten. Sondern bei ihm passiert etwas Erstaunliches, Einzigartiges. Es kommt zu einem ehrwürdigen Begräbnis. Wir sehen also, Jesus wurde begraben. Aber wer würde Jesus begraben? Seine Jünger sind weggelaufen. Wer ist da noch übrig, der ihn begräbt? Und dann sehen wir in Versen 50 bis 53 einen Mann namens Josef aus Arimathea, ein gerechter Mann, der nicht zugestimmt hatte, was die Juden mit Jesus taten und der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Und der bittet um den Leichnam Jesu. Und der hat ein neues, ungenutztes Grab. Wisst ihr, wer in solch ein Grab kommt? Nur ein König. ein königliches Grab für den wahren König. Und Jesus, der gestorben wie ein schlimmster Verbrecher, wird begraben wie der ehrwürdigste Fürst in einem neuen Grab. Und dort liegt jetzt dieser Leib Jesu und wartet den ganzen Sabbat über, den Ruhetag, bis zum ersten Tag der Woche. Bis zum großen Triumph. Und das ist die fünfte Etappe. Für alle großen Menschen dieser Welt endet die Lebensschau mit der vierten Etappe, mit dem Tod. Aber unser Herr und Heiland, er hat die fünfte Etappe, sein Triumph. Was von berühmten Männern der Geschichte bleibt, ist höchstens die Erinnerung, aber nicht so bei dem vollkommenen Menschen. Das Grab war nicht die Sackgasse, sondern es war die Startrampe zum größten Triumph. Und den sehen wir jetzt in seiner Auferstehung. Seid mit mir Zeugen seiner Auferstehung in Lukas 24, wo es der erste Tag der Woche ist und die Frauen, die Jesus liebten, die treuen Frauen, die hielten zu Jesus und sie kommen und wollen den toten Leib salben. Aber was ist das? Der schwere Stein ist nicht mehr da, der ist weggewälzt und das Grab ist offen und innen drin finden sie keinen Leichnam, da liegt keiner, der ist weg. Und dann stehen da zwei strahlende Personen, die fragen sie herausfordernd, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Woher aber sollten die Frauen das wissen? Warum diese Herausforderung? Nun, zählen wir mal mit. Sonntag, welcher Tag ist das nach Freitag? Freitag ist der erste, Samstag der zweite und Sonntag der dritte Tag. Jesus hatte doch gesagt, dass er am dritten Tag aufersteht. Deswegen, warum sucht ihr ihn hier? Und so wird der Tote körperlich von neuem lebendig und hat das Grab verlassen. Das glaubt ihnen zunächst auch keiner. Und Petrus, der es nachprüft, der findet nur leere Grabtücher. Aber es bleibt nicht nur bei dem Beweis seiner Abwesenheit. Wir glauben nicht an die Auferstehung, weil wir ein leeres Grab haben und weil wir das irgendwie historisch nachweisen können. Wir glauben dem Auferstandenen, weil er gesehen wurde. Und so zeigt sich Jesus durch seine Erscheinung, in seiner Erscheinung. Ab Vers 13 lesen wir von den zwei niedergeschlagenen Jüngern, die nach Emmaus gehen, von Jerusalem sind das etwa 11 Kilometer. Und sie laufen dorthin nach Emmaus. Und Jesus erscheint ihnen auf den Weg, aber sie erkennen ihn nicht. Und dann berichten sie so traurig von dem, was passiert ist. All ihre Hoffnungen auf den Erlöser sind zunichte. Und sie sprechen auch über ihre Verwirrung, über das leere Grab. Wir haben da gehört, die Frauen sagen, da ist das Grab leer und wir verstehen das nicht. Und dann sagt Jesus in Vers 25, in Lukas 24, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ja, weil kein anderer Weg, um uns zu retten. Und so lehrte er ihnen eine Bibelstunde auf dem Weg. Und als sie zusammen beim Abendessen sitzen, da öffnet er ihnen die Augen und sie erkennen, dass der Auferstandene bei ihnen ist. Und dann verschwindet Jesus und schnell laufen sie zu den restlichen Jüngern und erzählen ihre Begegnung. Mittlerweile war Jesus auch schon Simon Petrus erschienen und dann steht Jesus selbst in ihrer Mitte. Und Jesus grüßt sie mit Frieden und dann gibt er ihnen Beweis davon, dass er wirklich körperlich lebendig ist. Wie? Er sagt, rührt mich an. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Lukas 24, Vers 39. Und dann isst er mit ihnen. Was isst er? Fisch mit Honig. Und seine Erscheinung beweist, er ist mit einem Körper von Fleisch und Blut auferstanden. Der Vollkommene hat den Tod besiegt. Und wer ihm glaubt, der wird den Tod nicht sehen. Doch, um seinen Triumph zu vervollständigen, muss er zu dem Vater zurückkehren. Und nach 40 Tagen der Erscheinung tat Jesus genau das in seiner Himmelfahrt. In seiner Himmelfahrt. So lesen wir zum Abschluss die Verse 50 bis 51. Er, Jesus, führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Ihr Lieben, das ist wichtig für uns zu wissen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Denn wir erwarten ihn doch, oder? Wir erwarten, dass er wiederkommt. Warum nach Bethanien? Nun, Bethanien ist genau die Hälfte der Strecke. Jesus wird vom Ölberg nach Jerusalem einziehen. Und jetzt geht er von Jerusalem zum Ölberg. Dort wird er wiederkommen. Und dann, wie fährt er auf in den Himmel? Mit welcher Haltung? Mit einer segnenden Haltung. Ja. Ich weiß nicht, wie genau das aussah, aber vielleicht, ja, wir sehen hier, er hob seine Hände auf, genau, und segnete. Das ist wunderbar. Er stieg auf, das heißt, er ist der Allmächtige. Und er steigt auf, segnend. Wir glauben an den segnenden, aufgefahrenen Herrn. Den verkündigen wir. Keinen kleinen Jesus, sondern den allmächtigen Jesus. Und keinen, der uns mit der Peitsche ständig züchtigt, sondern einer, der den Segen will und Segen spricht. Und so wurde er aufgehoben über Dämonen, über die Engel, über den Thron oder auf den Thron Gottes des Vaters. Und wie sollten wir jetzt reagieren darauf? Sollten wir weinen und verzweifeln, weil Jesus nicht da ist und resignieren? Die Jünger, die kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Und so haben auch wir zu jeder Zeit Grund zur Freude. Wir können uns freuen, weil Jesus im Himmel thront und weil er das Letzte, was er getan hat und das, was er die ganze Zeit tut, ist segnen. Die Frage ist, freust du dich darüber? Ihr Lieben, wir haben jetzt in einer Zusammenschau dieses einzig vollkommene Leben gesehen. Ich hoffe, das prägt sich jetzt ein bei uns. Seine Geburt, sein Großwerden, sein Lehren, sein Leiden, sein Triumph. Aber das zu wissen und aufsagen zu können, mit den fünf Fingern der Hand, das reicht nicht aus. Das Allerwichtigste an dieser Predigt ist, wie ist deine Antwort auf Jesus Christus? Gott, dein Schöpfer und Richter, erwartet von dir, dass du vollkommen bist. Wie schneidest du ab? Ich möchte hier von vorne dir aus Liebe die Wahrheit sagen. Du hast versagt. Und ich auch. Aber die Frage, hast du dein Versagen schon Jesus persönlich bekannt? Hast du zu Jesus gesprochen und ihm persönlich gesagt, ich habe versagt? Und für uns alle habe ich die gute Botschaft aus dem Mund von Jesus in Vers 46 bis 47. So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Jesus musste genauso leben und sterben und auferstehen, damit überhaupt irgendjemand Buße tun kann. Die Frage, bist du schon von deiner Sünde zu Jesus umgekehrt? Glaubst du, dass Jesus für Sünder gestorben ist und auferstanden ist? Wenn ja, dann schätz dich glücklich. Dann ist das Grund zur Freude. Und die Frage, ordnest du dich dem Herrn Jesus im Alltag unter? Dann ist dein Glaube echt. Dann freu dich. Vielleicht weißt du auch gar nicht genau, ob dein Glaube echt ist oder was dir fehlt. Du siehst nicht, was du falsch siehst an Jesus. Aber dann kannst du ihn auch bitten. Und das möchte ich euch mitgeben. Wenn du nicht weißt, ob dein Glaube echt ist, dann bitte folgendes Gebet. Herr Jesus, sei mir gnädig. Bitte hilf mir, dich richtig zu sehen. Amen. Ja, lass uns zusammen beten und uns auch innerlich vorbereiten darauf mit dem Herrn Jesus, der gegenwärtig ist, in unsichtbarer Weise. Er ist da, das Mahl des Herrn zu feiern. Herr Jesus, vollkommener Mensch und wahrer Sohn Gottes, du hast kein Unrecht getan, kein Betrug ist aus deinem Mund gekommen. Du hast immer die Wahrheit gesagt und dafür wurdest du gekreuzigt. Und das, um ein Opfer zu sein für Versager, wie wir es sind. Du bist auferstanden und du lebst, du bist da. Danke, dass wir jetzt deinem Wort folgen können. Wir wollen uns dir unterordnen und deswegen auch das tun, was dir wichtig ist. Brot und Saft nehmen und uns erinnern. Und das im Glauben tun. Damit ausdrücken, dass wir keinen anderen Weg kennen, wie wir mit deinem Vater versöhnt werden können, als nur, indem wir auf dich vertrauen und dir unsere Sünde bekennen. Und Herr Jesus, bitte wirke doch diesen Wunsch in jedem hier, dich richtig zu sehen und so auch durch den Glauben gerettet zu werden. Amen.